my life changed because of Russia.
Not first year at war.
Da wurden wir Zeuginnen von so einer Trauerprozession.
Wann gibt es Frieden in der Ukraine?
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzev und Anastasia Tränkler.
Okay, Mikro läuft und jetzt sitzen wir uns hier bei mir in Hamburg gegenüber. Ich kann es noch nicht ganz glauben, aber es passiert wirklich. Wir nehmen unsere erste eigene Podcast-Folge auf.
Wer hätte das gedacht? Und ihr seid bei diesem historischen Moment hier live dabei. Und damit sagen wir...
Herzlich willkommen zur ersten Episode von Gen East, unserem neuen kleinen Podcast mit Stories aus Osteuropa.
Wir, das bin zur einen Hälfte ich, Maria. Ich arbeite als Journalistin und ich lebe in Berlin. Und seit so knapp 5 Jahren berichte ich regelmäßig über die Länder Osteuropas. Ich war auch häufiger auf Recherchereisen dort, zum Beispiel in der Ukraine oder habe auch länger in Litauen gelebt. Und meine letzte Osteuropa-Reise, die hat mich nach Georgien geführt. Also das heißt im Klartext, ich habe vor Ort sehr viel Hinkali-Teigtaschen gegessen und sehr viel Saparavi-Wein getrunken. Aber dazu später mehr.
Und ich bin die in diesem Moment aufgrund der Teigtaschen sehr neidische zweite Hälfte des Podcasts. Ich bin Anastasia, lebe in Hamburg und München, arbeite ebenfalls als Journalistin und berichte seit etwa 3 Jahren über Osteuropa, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Repression in Russland. Aufgrund des Angriffskriegs und der Pandemie davor war ich jetzt schon seit mehreren Jahren leider nicht mehr im Land, will die Zeit aber nutzen und andere Länder und Regionen im postsowjetischen Raum kennenlernen, war vergangenen Herbst 2 Monate in Georgien.
Und ja, unsere beiden Jobs sind, wie ihr euch vielleicht denken könnt, auch der Grund, weshalb wir beschlossen haben, diesen Podcast hier zu starten. Weil als Journalistinnen sind wir gerade vor allem schreibend unterwegs. Also wir schreiben News und Artikel, aber wir hatten jetzt auch schon länger Bock, neue Erzählformen auszuprobieren.
Und wir finden beide, dass zwischen geopolitischen Analysen und Expertentalks gerade die Stimmen junger Menschen aus Osteuropa oft zu kurz kommen.
Voll. Und deswegen ist Gen East ein Gesprächsformat, in dem wir mal zu zweit, aber auch mit Gästinnen und Gästen über Themen sprechen wollen, die uns und andere Menschen aus Osteuropa und mit Interesse für Osteuropa beschäftigen. Und dabei ist uns besonders wichtig, mit den jungen Leuten aus der Region zu sprechen und ja, nicht nur über sie, wie es oft passiert. Wir wollen nämlich verstehen, wie die Politik sie und ihr Leben beeinflusst.
Was euch hier heute und in den kommenden Folgen also erwartet, sind politische Diskussionen rund um aktuelle Themen, Deep Dives in einzelne Länder und Regionen, Kultur, Food, Partyszene, also eher auch mal so jüngere Themen aus Osteuropa.
Und um all das zu besprechen, wollen wir uns in Zukunft alle paar Wochen hier treffen, miteinander sprechen oder euch auch mal auf die ein oder andere Reise mitnehmen. Das wird spannend und auch vor allem mit euch in Austausch kommen. Das ist uns auch besonders wichtig.
Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit unserem heutigen Thema. Wann gibt's endlich Frieden in der Ukraine?
Viel Spaß beim Zuhören.
Maria, sag mal, was waren so deine ersten Gedanken, als du gehört hast, Russland will wieder mit der Ukraine verhandeln und dann sagt Volodymyr Zelensky, okay, ich reise in die Türkei und warte da auf dich, Wladimir Putin.
Ja, war ein selbstbewusster, politisch kluger Move von Zelensky, hat auch einige überrascht.
Ja, würde ich auch mal sagen.
Ja, vielleicht sogar Putin selbst. Weil, ich war mir ziemlich sicher, Putin kreuzt da nicht persönlich auf in der Türkei.
Und Stand jetzt, also vielleicht, um es einmal transparent zu machen, wir nehmen Donnerstagabend auf. Heute wissen wir, Putin ist nicht in der Türkei aufgetaucht und wir haben so einen sehr chaotischen Tag hinter uns. Man wusste nicht so ganz, was passiert. Sprechen sie heute, sprechen sie morgen? Also Stand jetzt wird es Freitag, mal sehen. Und man wusste nicht so recht, was der Zeitplan ist. Und die Ukraine hat ja auch erst heute im Laufe des Tages bekannt gegeben, wen sie da in die Türkei schickt.
Ja, der wichtigste Vertreter von dem Verhandlungsteam der Ukraine ist Rustem Umerov. Das ist der aktuelle ukrainische Verteidigungsminister. Der war auch schon 2022 dabei bei den Verhandlungen.
Das war ja auch in Istanbul.
Genau. Ja, kurz nach dem Beginn des groß angelegten russischen Angriffskriegs gab es quasi schon mal so ein Verhandlungsformat zwischen der Ukraine und Russland direkt. Dabei ist damals aber nicht so viel bei rumgekommen. Genau, aber Rustem Umerov als Verteidigungsminister ist ja quasi die zweite Ebene nach Selenskyj. Das ist ja ein bisschen anders bei der russischen Delegation. Oder Anastasia, magst du uns da mal ein bisschen aufklären?
Genau, auf Russland sieht es anders aus. Als da die Liste veröffentlicht wurde, ist der Name eines, sagen wir mal, alten Bekannten aufgetaucht. Bekannt ist Wladimir Medinsky nicht nur, weil er auch schon 2022 in Istanbul dabei war, sondern er hat ähnlich wie sein Chef, er ist Berater des Präsidenten, ein Fable für Geschichte. Also
zwei Hobbyhistoriker.
Kann man durchaus so sagen. Medinsky schreibt Bücher und eins seiner aktuellsten Werke sind die Geschichtsbücher für die 11. Klassen an russischen Schulen, die 2023 eingeführt wurden. Und diese Bücher sind voll mit Propaganda und Geschichtsverdrehungen. Der Ton ist sehr patriotisch. Und Medinsky ist eben ja hauptverantwortlich oder ist Co-Autor mitverantwortlich für diesen Ton. Und eine Sache, die ihm dabei vielleicht geholfen hat, diesen Ton vorzugeben, ist seine berufliche Vergangenheit davor. Er ist nämlich eigentlich PR-Mann und die Firma, die er da hatte, beziehungsweise in der er gearbeitet hat, die hat unter anderem eben mit Tabakkonzernen zusammengearbeitet.
Das ist voll shady.
Das ist auf jeden Fall shady. Und wenn man bedenkt, ne, das ist so von ukrainischer Seite kommt, die, wenn man so will, hierarchisch zweite Ebene. Und Russland schickt Menschen wie Medinsky, also wenn überhaupt dritte Reihe.
Ja, also wirklich nicht die allerbesten Voraussetzungen für so ein Gesprächsformat. Und in der Ukraine sind die Menschen ja auch skeptisch, dass es wirklich zu einem Frieden kommt, weil die Kämpfe gehen weiter, der Beschuss geht weiter und das ist für die Menschen seit Jahren Alltag und Realität in der Ukraine. Und deswegen haben wir für diese Folge auch mit drei von ihnen gesprochen.
Hi, my name is Maria, I'm 30 years old. I come from the city of Lviv, which is the most western part of Ukraine. I work for the IT company where I occupy a role of chief operations officer. When the war started, I happened to be on vacation in Sri Lanka. So I decided not to come home immediately. I wasn't sure what was about to happen, and I decided to spend several months in Europe before coming home.
Ihr habt gerade Maria gehört. Wir haben uns im Winter 2024 kennengelernt, tatsächlich im Urlaub in Spanien. Da waren wir beide auf einer Free Walking Tour, sollten uns vorstellen und dann ist uns beiden aufgefallen, dass wir beide Maria heißen. genau, und dann im Laufe dieser Stadtführung sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und haben Kontakte ausgetauscht und ja, so war das.
Und ihr seid in all der Zeit in Kontakt geblieben? Habt ihr euch dann auch mal wieder gesehen?
Ja, tatsächlich ein paar Monate danach erst, im Mai 2024, da war ich in Lviv in der Ukraine. Und ja, damals hat Maria mir schon erzählt, da haben wir uns getroffen, waren essen, dass sie Angst hat vor den Luftangriffen. Aber sie hat auch erzählt, wie sie sich immer wieder beruhigt hat selber und gesagt hat, well, what's the chance that I'm affected? Also, dass jetzt bei ihr was einschlägt. Aber dann, so hat sie erzählt, sind die Fensterscheiben von ihren Freunden durch so eine Druckwelle zersplittert.
Living far from the front lines, I still experience a lot of anxiety from the air alerts. I would even say that all of us have been living in a constant anxiety since the onset of the full-scale invasion, especially those who are waiting for their loved ones coming back from the front lines.
Und diese Angst, von der Maria da berichtet, die konnten ja auch die aktuellen diplomatischen Gespräche nicht nehmen. Zum einen, weil unklar ist, in welche Richtung die überhaupt gehen, also was am Ende dabei rauskommen könnte, und weil bisherige Ankündigungen für kurze, zeitlich begrenzte Feuerpausen nicht gehalten haben.
Genau, so begrenzte Feuerpausen gab es ja jetzt schon mehrere. Eine zu Ostern dieses Jahr und dann am 9. Mai, dem sogenannten Tag der Befreiung, weil Putin da offenbar ungestört seine Militärparade abhalten wollte.
Und in beiden Fällen, also zur Osterwaffenruhe und zur Feuerpause am 9. Mai, ging die Ankündigung davon ja eigentlich von Russland aus. Die Ukraine meldete daraufhin aber, dass Russland sich offenbar in der Realität gar nicht an die Feuerpausen hält. Also es gab wohl weiter Beschuss. Russland hat dann gesagt, nee, die Ukraine, die hat sich da auch nicht dran gehalten. Beide Seiten haben sich also vorgeworfen, sich nicht dran gehalten zu haben.
Aber das ist ja auch irgendwie absurd, ne? Weil wenn so eine kurze Feuerpause schon nicht funktioniert, wie soll dann ein echtes Friedensabkommen klappen? Um das Trump sich ja auch immer noch bemüht. Aber ja, let's see. Rund um den 9. Mai, da hatte die Ukraine jedenfalls gemeinsam mit den Europäern und schon auch mit Unterstützung der USA eine 30-tägige Feuerpause gefordert. Die blieb zunächst ja auch jetzt das primäre Ziel in den aktuellen Gesprächen.
An dieser Stelle ein Update vom Samstag, dem 17. Mai. Bei den Verhandlungen gestern in Istanbul, da haben sich die Ukraine und Russland auf einen Gefangenenaustausch von je 1000 Insassen geeinigt. Ein Waffenstillstand aber, der kam nicht zustande. Das ist ein enttäuschendes Ergebnis, vor allem, wenn man bedenkt, dass es auch sonst Gefangenenaustausche gibt und dafür eigentlich keine öffentlichkeitswirksamen Treffen von Delegationen im Ausland nötig sind. Naja, und das Ergebnis zeigt somit zwei Sachen. Es stützt auf der einen Seite Selenskys Aussage, die er jetzt die Tage immer wieder getätigt hat, nämlich, dass die russische Delegation offenbar keine weitreichenden Entscheidungen treffen kann. Und zum anderen, dass sie und Russland generell, der Kreml, den Krieg nicht beenden möchte. Das wird tragischerweise heute auch on the ground deutlich. In der Region Sumy hat ein russischer Drohnenangriff 9 Insassen eines Busses getötet. Nach ukrainischen Angaben waren die Opfer ZivilistInnen.
Okay, heißt, es wird viel geredet, viel gefordert und gleichzeitig ist man sich bei all dem ja im Grunde erstmal uneinig.
Ja, das wird auch deutlich dran, dass zum Beispiel Russland sagt, schon seit Ewigkeiten, wir sind bereit für einen Frieden. Das Ding ist nur, für einen Frieden stellt Russland Bedingungen, die für die Ukraine so gar nicht gehen. Ne? Also Moskau ist ja von seinen Zielen, die es sich zu Beginn des Krieges gesetzt hat, kein Stückchen abgewichen.
Das wird ja auch in sämtlichen Statements deutlich. Also jetzt auch zuletzt, als Putin seine Pressekonferenz gegeben hat, kurz nachdem die Europäer in der Ukraine waren, da meinte er ja wieder, es gehe ihm um die, Zitat, Ursachen des Konflikts.
Klar, dass er da Konflikt sagt. Ja, und die sogenannte Ursache des Konflikts ist ja für Russland immer schon gewesen, dass die Ukraine ein unabhängiger, souveräner Staat ist, die sich Richtung Westen orientiert, zum Westen gehört. Ja, und Russland will aber halt einfach politische Kontrolle über die Ukraine ausüben. Am liebsten wäre es Putin, wenn es dann Regierungswechsel gäbe und dann jemand in Kiew sitzt, der ihm genauso hörig ist wie zum Beispiel Lukaschenka in Belarus. Und ja, solange das nicht der Fall ist, will Moskau auch weiterkämpfen, ne?
Okay, aber wenn für Russland klar ist, dass es an einem echten Ende des Kriegs gar nicht interessiert ist. Warum sagt es dann das Gegenteil?
Ja, gute Frage. Also ein Grund sind natürlich die Beziehungen zu den USA. Ne? Also seit Donald Trump Präsident ist, wieder im Weißen Haus sitzt, hofft man halt in Moskau, dass sich die wirtschaftlichen Beziehungen verbessern. Ziel ist sicherlich auch die Aufhebung der westlichen Sanktionen. Das war ja tatsächlich auch so ein Aspekt in diesem Friedensplan, den die USA vor ein paar Wochen vorgelegt haben.
Die Menschen in der Ukraine ist jedenfalls bewusst, dass Moskau nicht an einem echten Frieden interessiert ist. Viele von ihnen sind überzeugt, sollte es zu einem Waffenstillstandsabkommen kommen, wie es 2014 und 2015 der Fall war, dann wäre das kein echter Frieden, sondern eine Art Überbrückungszeit.
Genau, und Überbrückungszeit heißt konkret, dass Russland so einen Waffenstillstand nutzen würde, um sich militärisch neu aufzustellen, besser zu organisieren und dann irgendwann wieder anzugreifen. Und wir haben auch mit jemandem gesprochen aus der Ukraine, der das genauso sieht, und das ist Yevgen.
My name is Yevgen. I am officer of the National Guard of Ukraine. I participated in defensive war against Russian aggression since 2014.
Yevgen ist ukrainischer Soldat. Er ist Teil der Nationalgarde. Das ist eine ukrainische Spezialeinheit. Ich habe das erste Mal Anfang 2023 Kontakt zu Yevgen gehabt. Wir hatten damals über Video gesprochen und ich habe ihn interviewt, so über seine Motivation, warum er kämpft, warum er Soldat ist. Und ja, seitdem sprechen wir immer wieder mal. Und ich finde, er ist sehr reflektiert und wirkt auf mich sehr verantwortungsbewusst. So war auch seine Antwort, die er uns gegeben hat, als wir ihn gefragt haben, was würde ein Waffenstillstandsabkommen, also ein Einfrieren der Frontlinie, aktuell für die Ukraine bedeuten?
For Ukraine, it means nothing good. It means that the story would start again in 7 or 9 or 10 years. Because we have a lot of cases with Russia against Chechnya, against Georgia and so on and so on. Russia would retreats and regroups, prepare better their lobbyists in Europe and all over the world and attack again. We are ready to continue our fighting with support or without support. Our values, it's not just to exist, it is to live the life. And we know that we should fight for that against this invasion from East, like in ancient times, you know. I'm not first year at war, so I don't have unrealistic imaginations about world politics. I'm not waiting for special treatment to me from my country, from my authority, society, etc. I have a duty, I have orders, I have my idea. So I know that I doing right things.
Er geht davon aus, dass er noch lange weiterkämpfen wird, vielmehr noch. Er sieht es als seine Pflicht und würde sogar ohne westliche Waffenlieferungen und ohne westliche Unterstützung weiterkämpfen.
Diese Überzeugung hat Yevgen sicher auch aufgrund seiner Erfahrung. Er kämpft ja schon seit 2014 gegen Russland und weiß deshalb, wie Friedensverhandlungen mit Moskau in der Vergangenheit geendet sind, nämlich in einem Scheitern.
Dass Russland keinen echten Frieden will, das weiß man in der Ukraine nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit 2014, seit dem Beginn des Kriegs in der Ostukraine. Danach wurde nämlich das Abkommen von Minsk geschlossen.
Minsk gilt heute als Beispiel dafür, wie man es nicht macht.
Also ganz kurz, was ist damals passiert? In der Ostukraine, da kämpften ukrainische Soldaten gegen russische Soldaten und gegen von Russland unterstützte Kämpfer.
Zweimal hat man versucht, Frieden zu schließen. Da saßen am Tisch einmal Deutschland, Russland, die Ukraine und Frankreich. Und es wurden die Vereinbarungen Minsk I und Minsk II geschlossen. Warum? Die Leute haben sich getroffen in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Und die erste Vereinbarung ist schon mal daran gescheitert, dass beide Seiten innerhalb von kürzester Zeit sich gegenseitig vorgeworfen hatten, die Waffenruhe gebrochen zu haben.
Genau, und mit Minsk II, da war es ziemlich ähnlich. Und im Grunde sehen Experten und Expertinnen drei zentrale Gründe für das Scheitern.
Also zum einen gab es schon mal keinen Ablauf. Das ist so Grund Nummer eins. Das Abkommen hatte ja total viele unterschiedliche Bestandteile und es wurde keine richtige Reihenfolge vorgelegt. Also erst Waffenstillstand oder Gefangenenaustausch oder da stand ja auch noch drin, Wahlen in den Gebieten der Ostukraine. Soll das kommen? Und damit war es ja schon mal einfacher, die Vereinbarungen zu brechen.
Außerdem hatten die westlichen Länder, also Deutschland und damals auch die USA, gesagt, wir liefern der Ukraine keine Waffen. Während ihre Armee also im Vergleich schlecht ausgestattet war, nutzte Russland seine Kräfte, um auf dem Feld Tatsachen zu schaffen.
Und der dritte und wohl wichtigste Grund ist, Moskau fehlte der ehrliche Wille zum Frieden, also so wie heute. Sonst hätte Moskau den Krieg ja weder begonnen noch die Vereinbarung gebrochen.
Yevgen, der ukrainische Soldat, den ihr vorhin gehört habt, der hat dazu eine ziemlich ähnliche Meinung.
In case of Russian peace treaty, Ukraine would keep all arrangements, but not Russia. As this war in 2014, 2016 and 2022. So the problem of all such kind of agreements is that who break arrangements, he has better position than other side who keep all the arrangements. So in case of repeated Russian aggression, first who be under attack, it is east of Ukraine. A great part of my family is now at the east of Ukraine, in Kharkiv and the Kharkiv region. My father is 59 and he have joined to army approximately 2 years ago. He serves at east, not far from our common home. You know, two of my sisters came back to their native city, to Kharkiv, from Europe. Yeah, because they love that city and they want to live in Ukraine. Such peace many of politics wants to come is just an illusion of security. No more. Just bigger and bloodier war that has been postponed.
Yevgen sagt, dass die Kriegspartei, die sich nicht an Abmachungen hält, auf dem Schlachtfeld die bessere Position hat. Er glaubt, Russland würde das auch in Zukunft so machen, also sollte eine Vereinbarung zustande kommen, einfach irgendwann wieder angreifen. Im Osten der Ukraine, wo übrigens aktuell der Großteil von Yevgens Familie lebt, er sagt, es würde dann ein noch blutigerer Krieg drohen, nur eben halt ein paar Jahre später.
Also ähnlich wie es nach dem Minsker Abkommen war. Also der Krieg würde eingefroren werden, man hätte auf dem Papier Frieden geschaffen, aber in der Realität würden die Kämpfe ja weitergehen. Es war nach 2014 auch so, da gab es auch in all den Jahren Beschuss im Donbass.
Okay, aber was bedeutet das jetzt alles für die zentrale Frage unserer Podcast-Folge? Also, wann gibt es endlich Frieden in der Ukraine?
Da haben wir uns die mit Abstand schwerste Frage für unsere erste Podcast-Folge rausgesucht.
Haben wir gut gemacht.
Okay, ich würde es so beantworten. Gerade passiert viel, es wird viel geredet. Aber Taten sehen wir noch vergleichsweise wenig, weil die Kämpfe gehen weiter und diese kurzen Feuerpausen, die angekündigt wurden, die haben ja auch nicht gehalten.
Und spannend wird ja auch dann, wie es mit den USA weitergeht. Ne? Also weil die haben schon ein paar Mal angedeutet, dass sie sich aus diesen Gesprächen, die sie ja selber initiiert haben, zurückziehen könnten. Ich hatte das Gefühl, Trump ging das einfach zwischenzeitlich nicht schnell genug. Und man weiß bei ihm ja auch nie, auf welcher Seite steht er denn jetzt. Ne? Am Anfang schien es schon so, dass er ziemlich krass auf Putins Seite ist. Dann zwischendurch, glaube ich, war er genervt von Putin, weil Trump ja dann auch gemerkt hat, Russland meint es mit dem Frieden nicht so ernst. Und dann, ja, wie gesagt, war er, glaube ich, ziemlich verärgert.
Gleichzeitig ist ja auch seit Monaten, also ich glaube erstmals im Februar war schon die Rede davon, dass Trump ja eigentlich auch in einer Art gern mal so ein Treffen mit Putin hätte. Und wenn man jetzt davon ausgeht, es sollte irgendwann tatsächlich mal ein Treffen in der Türkei auf höchster Ebene geben, dass Trump da vielleicht auch mit der Motivation auftaucht, tolle Bilder zu produzieren. Also ist großer Staatsmann, der es da schafft.
Friedensbringer.
Genau, der auch den Friedensnobelpreis ja will. Derjenige, der es anders als sein Vorgänger und alle anderen schafft, diese beiden Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen. Und bei Moskau wiederum ist es so, dass Moskau die Motivation hat, die USA nicht zu verärgern, es sich mit Washington nicht zu verscherzen, weil man will ja seine Beziehung verbessern. By the way, hast du diesen Beitrag von Steve Rosenberg mit dem Trump-Burger gesehen?
Nee, erzähl.
Okay, es ist komplett absurd, auch
klingt
für
so
unsere Zuhörerin. Steve Rosenberg, Korrespondent der BBC in Moskau, hat einen Beitrag gemacht, in dem er zeigt, wie in Moskau spürbar wird, dass sich die Stimmung gegenüber den USA verbessert. Und er besucht da so ein Restaurant, in dem es neuerdings in Moskau den Trump-Burger gibt. Oh, einen Burger, der aussieht wie Trumps Gesicht. Das müsst ihr euch ansehen. Wir packen auch dazu zu dem Video mal den Link in die Beschreibung.
Oh, kann man da wirklich reinbeißen? Ich weiß es nicht.
Okay, ja, müssen die Moskauer selbst wissen, I guess.
Ja. Okay, aber jetzt wirklich nochmal zurück zum zentralen Punkt. Ein echter Frieden in der Ukraine, und Betonung liegt auf echt, der ist echt weit entfernt.
Aber wie dieser echte Frieden aussehen könnte und was er für die Ukraine bedeuten würde, das haben wir unsere Gesprächspartner für die Folge gefragt, Maria und Yevgen.
Talking about a peace deal, I believe we should differentiate between the fair peace deal that Ukraine really deserves and the one that is possible at the moment. And the one that is possible at the moment should include a minimum requirement, that is a military guarantee from a newly shaped military alliance that would guarantee a military intervention if another full-scale invasion happens.
A peace would mean a stop to this anxiety, anticipation of something bad to happen to you and your family, putting a stop to daily funeral processions and views about massive casualties and of course everyone coming back home to their families.
Für Maria würde ein richtiger Frieden bedeuten, dass sie keine Angst mehr haben muss, dass ihr oder ihrer Familie etwas Schlimmes passiert. Sie sagt auch, dass es ein Ende der täglichen Beerdigungen und Trauerfeiern bedeuten würde. Und ich weiß da noch, als Maria und ich uns letztes Jahr in Lviv getroffen haben, das ist jetzt genau ein Jahr her, da wurden wir Zeuginnen von so einer Trauerprozession. Der Sarg eines verstorbenen Soldaten wurde da durch die Straßen von Lviv gefahren. Und alle Passanten, die da am Bürgersteig drumherum standen, die sind auf ihre Knie gefallen, um dem Soldaten die letzte Ehre zu erweisen. Und das war ein furchtbar ergreifender Moment.
Das glaube ich. Mhm. Und Jewgen, also der Soldat aus der Nationalgarde, der findet dagegen ziemlich rationale Worte, die auch Europa in die Verantwortung nehmen. Und da hören wir jetzt mal rein.
As a European, I think that real peace for Europe could be managed by stopping populism, zero tolerance to Russia, first of all, respect of all nations and priorities of indigenous people. But Europe shouldn't be so tolerant with cruelty, terrorism and breaking laws.
Jewgen sagt, Europa sollte null Toleranz gegenüber Russlands Aggression zeigen. Man merkt, dass es sich diplomatisch ausdrückt, aber im Subtext, da klingt schon Kritik mit, würde ich sagen. Daran, dass Europa seiner Meinung nach noch immer zu lax mit Russland umgeht.
Ja, die Einschätzung teile ich auch. Was mir auch häufiger auffällt, wenn ich mit Soldaten spreche, die schon vor 2022 gegen Russland gekämpft haben, die haben schon so viel investiert, die haben so viele Kameradinnen und Kameraden verloren, die wollen diesen Krieg zu Ende kämpfen, also alle ukrainischen Gebiete befreien, egal wie unrealistisch sich das jetzt für uns anhören mag. Aber das hat Jewgen ja auch genauso gesagt, ne? Er meinte, er würde auch ohne westliche Unterstützung weiterkämpfen.
Bedeutet also, ein echter Frieden für die Ukraine wäre, wenn Russland sich komplett aus dem Land zurückzieht und die Menschen dort friedlich leben lässt.
Und hierzu vielleicht ein letzter, aber sehr wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt drüber sprechen, dass bestimmte Gebiete an die Ukraine gehen und andere an Russland, dann sind das ja nicht bloße Landmassen, sondern das sind Menschen. Und eine Person, die das sehr gut weiß, ist Kafa. Kafa ist ebenfalls Soldatin und kommt ursprünglich von der Halbinsel Krim, die 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektiert wurde. An der Stelle ist wichtig zu betonen, dass Kafa sich als queer identifiziert. Kafas Pronomen sind she, they. Sie ist aktuell Drohnenpilotin in der ukrainischen Armee, der sie freiwillig beigetreten ist.
Hey Maria, I'm really glad that I'm able to give you this interview today. So, hi everyone, I'm Kafa, I'm 24 years old, and for the last 11 years, my life changed because of Russia.
Manchmal antwortet Kafa immer erst so einige Tage verzögert auf meine Nachrichten. In dem Fall war das jetzt wieder so. Da sagte sie dann zur Begründung, I was busy with war. Ich bin auf jeden Fall immer froh, wenn sie dann doch antwortet, weil ich weiß, es ist nichts Schlimmes passiert.
And as an adult, something that I've chose is to fight Russian imperialistic aggression as a soldier. So I was born in Crimea and I lived there until 2015 when we were able to flee. And my experience of living in occupation under Russian regime showed me a lot what Russian peace means for Ukrainians and how it all was just a lie. People that tried to resist were sent to jail or kidnapped. Crimean Tatars were prosecuted for just existing because Russians knew that they would never bend the knee to them. And others who spoke Ukrainian or tried to find a fight for Ukrainian language or Ukrainian culture were either pushed to leave or prosecuted. The ones that tried to resist militantly or publicly were imprisoned and killed. And now Russia is playing the same game, is trying to say that it's all good. Crimea is Russian. The occupied territories that Russia have managed to secure since 2022 are also Russia. Russian peace means elimination. Russian peace means dictatorship. It means death. I was a child, I was a teenager when Russia seized power in Crimea, and the adults couldn't do anything. Everyone was just sending their concerns and worries, but in reality, no one cared in the West. No one gave a shit.
Was Kafa erzählt, deckt sich mit vielen Berichten von Menschen, die in den von Russland kontrollierten Gebieten der Ukraine leben. Man hört immer wieder von Menschenrechtsverletzungen. Also schreckliche medizinische Versorgung, russischer Polizei, die da neu eingesetzt wurde. Und wer verdächtigt wird, mit den Ukrainern zusammenzuarbeiten, dem droht schlimmste Gewalt und Folter.
Ja, und zuletzt haben auch Frauen, die im ersten Kriegsjahr unter russischer Besatzung gelebt haben, ihr Schweigen gebrochen und über die sexualisierte Gewalt berichtet, die sie in dieser Zeit erlitten haben, die ihnen angetan wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine schätzt, dass tausende Frauen, Männer und Kinder von russischen Soldaten missbraucht wurden.
Und zu dem Thema möchten wir euch noch eine Reportage empfehlen, die unser Kollege Alex Kauschanski geschrieben hat. Er war in der Ukraine unterwegs und hat mit einigen dieser Frauen gesprochen, denen das Schlimmste widerfahren ist. Den Link dazu packen wir euch auch in die Beschreibung zur Folge.
Große Empfehlung. Das war jetzt eine ganz schön düstere Folge. Aber ich meine, so ist das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer. Da gibt es nichts schön zu reden.
Und ich finde es auch wichtig, das aufzuzeigen, weil gerade auch hierzulande viele Menschen ja auch nachvollziehbarerweise sich wünschen, dass der Krieg endlich endet. Aber das geht nicht von einem Tag auf den anderen, da macht Putin nicht mit.
Und noch dazu wird aktuell eh viel zu viel über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geredet und entschieden. Viele im Land verstehen deshalb, verlassen können sie sich am Ende nur aufeinander und auf diejenigen Unterstützer, die wirklich verstehen, was es mit einer russischen Aggression so auf sich hat.
Dazu passt auch die Antwort, die Evgen dir gegeben hat, als du ihn gefragt hast, was ihm in diesen Tagen Hoffnung gibt.
I see that two last questions are quite philosophical. I hope, thanks to my brothers in arms, Ukrainians and military volunteers from other countries and from my country. And I have a lot of new friends from Scotland, Ireland, Czech Republic, United States, yeah, even United States, you know, and a friend from Scotland, that guy always sent me Scottish biscuits, national Scottish patches, and also I have flags of Ireland too, and my story isn't single. Every of Ukrainian defender, I think, has such friend from other countries.
Und die gleiche Frage hast du auch Kafa gestellt.
Since I have to see a lot of death every given day, I try to turn my gaze to things that are still there for me to see, since I am alive to see them, to the beauty in the world, to the upcoming spring that is bursting through the air. Hope is something that keeps us going, and without hope, this fight would never be possible.
Uns war es wichtig, dass in dieser Folge hier Menschen aus der Ukraine zu Wort kommen. Die Stimmen gehen zwischen den ganzen Ansagen von Trump und Putin gerade viel zu sehr unter.
Und dazu passt auch eine Empfehlung, die wir euch zum Ende mitgeben wollten, nämlich für den Unmasking-Pod.
Darin sprechen nämlich auch zwei Journalistinnen, aber aus der Ukraine, und die erzählen da von ihrem Alltag zwischen Dating, Arbeit und Drohnenangriffen sozusagen. Ich höre den zurzeit echt gern. Also einmal ist er total informativ, ich lerne viel und die beiden sind auch super entertaining.
Vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann so hin.
Ich bin schon mal stolz auf uns, weil wir haben den ersten Schritt gemacht und sind damit eigentlich tatsächlich am Ende unserer ersten Podcast-Folge angelangt. Bei der nächsten Folge nimmst du, Maria, uns mit nach Georgien.
Es wird nämlich darum gehen, wie gerade junge Georgierinnen und Georgier auf ihr Land blicken, das seit Monaten still und leise, weil in Deutschland kriegt man davon nicht wirklich was mit, in den Autoritarismus abrutscht.
Ich finde es total wichtig, dass wir die Folge machen, und ich freue mich vor allem auch drauf, ein paar für mich bekannte Stimmen in der Podcast-Folge zu hören. Ich war nämlich vergangenen Herbst im Land, als die großen Massenproteste wieder aufgeflammt sind, und du gibst uns dann ein Update, was sich seitdem verändert hat. Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sagen wir vielen lieben Dank, dass ihr dran geblieben seid bei der Weltpremiere von Jan East.
Wir hoffen, euch hat's gefallen. Schickt uns mal Feedback, am besten über Instagram. Unsere Accounts verlinken wir euch in den Shownotes.
Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und für heute tschüss.
Tschüss.